Hallo Christina.
Hallo Kais.
Schön, dass du wieder da bist.
Schön, dass du wieder da bist aus unseren Osterferien.
Was machen wir denn heute im Podcast?
Jetzt tun wir so, als würden wir es uns spontan fragen. Dabei ist die Wahrheit. Seit Tagen sage ich auf diese Frage, keine Ahnung.
Und seit Tagen sage ich auf diese Frage, lass uns über das Beyoncé-Album sprechen, aber du willst einfach nicht.
Nee.
Was machen wir dann?
Ja, keine
Ahnung. Du musst einen Gegenvorschlag bringen.
Nee, mein Gegenvorschlag ist, im Internet steht, dass Spazierengehen eine Art von Trend zu sein scheint im Frühling und auch schon mal ungefähr jedes Jahr ist auch wahr. Ist gut fürs Immunsystem, die Leute gehen spazieren. Wie findest du spazieren?
Schön. Wollen wir spazieren gehen?
Im Podcast?
Ja.
Also nicht nur drüber reden?
Nicht nur drüber reden. Richtig machen.
Rausgehen?
Ja.
Ja.
Dann machen wir das jetzt.
Okay.
Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast.
Wir sind draußen.
Krass. Im Hinterhof.
Tschüss. Dank dem freundlichen Pförtner auf Wiedersehen. Ich weiß gar nicht, ob es offiziell erlaubt ist, dass wir während unserer Arbeitszeit tagsüber das Gelände verlassen. Es ist so ein bisschen so wie in der Schule. Dürfen wir zum Kiosk gehen, Kais?
Also früher, als ich noch geraucht habe, war ich immer da vorne zum Rauchen mit den anderen coolen Kindern.
Aber spürst du schon irgendwas Besonderes? Weil ich meine, der ganze Ursprung dieses Spaziergangs ist ja, dass ich das als Trend ausgemacht habe.
Ja.
Und dass in Wahrheit ja wirklich dieses Spazierengehen ganz gesund sein soll und der Rhythmus des Spazierengehens regt neue Gedankengänge an. Und das Ziel ist doch eigentlich, dass wir am Ende, haben wir dann am Ende ein Thema für den Podcast, weil wir jetzt spazieren gehen oder ist das jetzt der
Vielleicht.
Podcast?
Ich würde sagen, das ist der Podcast. Spüre ich schon was?
Ja.
Ja, gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das braucht auch immer so ein bisschen, bis man so aus dem Trott raus ist sozusagen von dem, was man gerade gemacht hat und dann in dieses Spaziergeh-Mindset reinkommt, oder?
Ja, total. Ich meine, das ist ja auch die Frage, weil wir sitzen ja immer nur so zusammen und machen Podcasts, ob wir uns jetzt auch vielleicht gleich anders unterhalten. Also ob man selber in so eine andere Verfassung gerät, ob einem was Vernünftiges einfällt und auch, ob unser Gespräch sich verändert. Vielleicht ist es gleich besonders schlau oder halt nicht. Wieso wolltest du dieses Beyoncé-Ding unbedingt machen? Das kannst du schon nochmal sagen.
Weil ich die Diskussion darum gerade relativ spannend finde und weil es natürlich schon irgendwie interessant ist, wenn eine schwarze Künstlerin, eine schwarze Pop-Künstlerin oder R&B-Künstlerin wie Beyoncé, die auch ein Weltstar ist, sich auf einmal entscheidet, dass sie jetzt ein Country-Album macht und was sie damit eigentlich so kulturell bewirkt. Ich habe gestern dazu beim Sport nochmal einen interessanten Podcast gehört von NPR, die da eine total interessante Diskussion aufgemacht haben und gesagt haben, so ja, Beyoncé macht eigentlich gar nicht die Türen auf für schwarze Country-KünstlerInnen, sondern sie stellt sie einfach voll selber in den Vordergrund. Und dass das Album zwar irgendwie gute Musik ist, aber jetzt so quasi Country-Musik politisch nicht so viel bewirken wird.
Ja, also die benutzt es natürlich, das hat so ein bisschen diese Girl-Boss-Haftigkeit, die man dieser Art des Feminismus nachsagt, oder? Also man verändert nicht unbedingt die Zustände, sondern man geht in die Situation oder Zustände rein, die man bisher als weibliche Person nicht erobern konnte und macht einfach mit. So kommt mir das ein bisschen vor.
Ja, genau, so ein bisschen in die Richtung geht das glaube ich.
Aber findest du das vorwerfbar? Also, oder kritisierbar? Wir müssen ihr nichts vorwerfen.
Ich weiß nicht, ob man sie dafür kritisieren kann oder muss oder ob das nicht eher so eine Frage davon ist, wie der Diskurs eigentlich ist und ob man nicht eher den Diskurs um sich herum kritisieren müsste und dass sie zu so einer feministischen Ikone hochgejazzt wird, die jetzt irgendwie für alle Frauen oder für alle schwarzen Frauen irgendwie super viel bewegt und am Ende aber vor allem erstmal für sich selber viel bewegt und alles andere, was dann, also ich glaube, also nur bei Girls Who Run The World ein Hit war, sind es jetzt nicht irgendwie Girls und Frauen in Führungspositionen, die die Welt am Laufen halten.
Da ist ein Jogger.
Ja.
Vielleicht soll, aber Joggen machen wir bei der nächsten Folge. Das kann ich übrigens nicht, da kann ich auch nicht dabei reden. Ja. Na, ich hatte nicht so richtig Lust, das so ausführlich zu besprechen, weil Also manchmal hat man ja bei solchen Themen auch wirklich gerade keine Lust oder hat das Gefühl, dass die These des Themas schon so oft besprochen wurde in unterschiedlichen Kontexten.
Und yeah.
Ich habe mich daran erinnert, dass 2016 ist ja dieses Lemonade-Album von Beyoncé rausgekommen. Und da haben wir damals in einer Radiosendung allerdings unter der Überschrift »Warum ist immer die Geliebte die Bitch?« ein interessantes Gespräch geführt, weil ja da Beyoncé die vermeintliche Affäre ihres Mannes Jay-Z aufgearbeitet hat und sich halt als trotz allem an der Seite dieses Mannes erstarkte Frau präsentiert ja. hat und eigentlich die Schuldige war, so deutlich oder auch zwischen den Zeilen zu hören, war natürlich diese andere Frau, die ihre Konkurrentin kurzfristig wurde. Und das fand ich zumindest eine interessante Fragestellung damals. Das ist ja auch eine feministische Frage am Ende. Also es ist eine Paarbeziehungsfrage, aber auch eine, die vielleicht da auch einzuordnen ist. Also die, warum ist die Geliebte immer die Bitch, war zumindest natürlich eine starke Überschrift und hat Catherine Newmark, Philosophin und auch Kollegin vom Deutschlandfunk Kultur, damals mit uns darüber gesprochen.
Ja.
Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass da sozusagen die Zielrichtung des gesamten feministischen Bestrebens von Beyoncé auch schon so ein bisschen durchgedrungen ist und wollte das nicht nochmal aufmachen. Also weil es auch immer wieder ähnliche Schleifen macht und dann
ja,
fand ich es nicht so erkenntnisreich.
Wobei man diese Schleife natürlich auch jetzt wieder irgendwie sehr gut drehen könnte ja. mit diesem Jolene-Cover, was auf dem neuen Album drauf ist, wo es ja auch wieder darum geht, dass Jolene, also im Original von Dolly Parton, fleht das lyrische Ich ja quasi Jolene an, ihr nicht den Mann zu klauen. Und in der Version von Beyoncé ist es viel aggressiver. Und Beyoncé, oder in Beyoncés Version ist das lyrische Ich so, hey ja, lass die Finger von meinem Mann, sonst hau ich dir aufs Maul,
ja.
so nach dem Motto. Und das fand ich dann wieder so unter dem Aspekt interessant, dass wir jetzt irgendwie auch in diesem Podcast schon darüber diskutiert haben, was denn eigentlich irgendwie ein guter Feminismus ist. Und dass ein guter Feminismus vielleicht auch einer ist, der Frauen irgendwie, in dem Frauen sich als verletzlich zeigen können und
ja.
trotzdem stark sind oder eine Stärke zeigen. Und was ich so an Twitter und Internetdiskurs über dieses Album und über dieses Cover mitbekommen habe, ist so die Dolly Parton-Version von Jolene eher eine, die auf die das zutrifft, als die Version von Beyoncé, die einfach irgendwie so, ja, so ein bisschen so Schulhofgeprotze-mäßig rüberkommt.
Ja, ja. Naja, vielleicht wäre es doch ein ganz gutes Thema gewesen für Lakonisch Elegant.
Ja, aber jetzt weiß ich nicht.
Vielleicht ist es ja auch falsch, dass man immer denkt bei diesen Debatten, Diskursen oder auch Lakonisch Elegant Themen, dass manchmal hängt es ja auch daran, wer redet dann mit uns, wer erklärt uns was Zusätzliches, wie kriegt man so und so viel Zeit voll, trägt das? Sind ja solche Hintergrundfragen, die wir uns dann stellen. Haben wir das eigentlich schon dauernd gemacht? Bringen wir irgendwelche Gedankengänge in den Köpfen unserer Hörer weiter? Und Hörerinnen natürlich. Und vielleicht muss man manchmal einfach nur so reden. Und meinst du das? Guck mal, ach so, wir sind übrigens, soll ich das mal erklären? Wir sind jetzt im Park.
Genau.
Und hier?
Es ist 12 Uhr mittags, glaube ich.
Genau, Mittagessen.
Donnerstag, den 4. April.
Ja, es nieselt übrigens. Es ist
vorhin,
gar nicht,
als wir losgelaufen sind, schien noch die Sonne.
Ja.
Deswegen sind wir auch überhaupt auf die Idee gekommen, rauszugehen.
Weißt du, wie man das nennt? Aprilwetter.
Hm.
Das Aprilwetter. Und es ist hier eigentlich ganz schön.
Ja.
Bist du hier manchmal?
Ja, ich gehe hier voll gerne immer mal so spazieren, um ein bisschen auf andere Gedanken zu kommen während der Arbeit.
Ja.
Wenn ich mal Zeit habe, um über was nachzudenken.
Ja, das ist natürlich wirklich eine Binsenweisheit und Wahrheit, dass es natürlich hilft, spazieren gehen. Also, dass es natürlich stimmt mit diesem Rhythmus, der neue Gedankengänge anregt und dass man sich bewegt und dass irgendwas ins Rollen oder ins ergebnisorientierte Denken kommt. Das stimmt schon, finde ich schon. Da haben die Leute schon recht in diesem Internet,
yeah.
dass man mal spazieren gehen soll. Aber es ist auch ein bisschen einfach. Findest du eine einfache Erkenntnis?
Ich finde es eine einfache Erkenntnis, aber sie ist ja gerade in unseren Zeiten auch gar nicht so unwichtig und unrichtig. Ich glaube, so, jetzt kommt so ein bisschen so der klassische Kulturpessimist irgendwie durch, so, dass wir schon dazu neigen, unsere Freizeit immer irgendwie mit Dingen voll zu kleistern, in denen wir wieder irgendwie auch das, womit wir uns beruflich beschäftigen, ja irgendwie wahrnehmen. Also, weiß ich nicht, wenn wir uns auf eine Parkbank setzen, dann halt irgendwie Twitter durchzuscrollen
ja.
oder TikTok durchzuscrollen oder Instagram durchzuscrollen oder irgendwelche Artikel zu lesen oder auch nochmal in die Mails zu gucken und sich wirklich mal so diese Zeit nehmen und sozusagen nichts tun, das ist was, was glaube ich super wichtig ist, gerade wenn man in ja auch kreativen Berufen unterwegs ist oder generell versucht, irgendwie kreative Lösungen für Probleme zu finden. Und dass wir das aber viel zu selten machen, weil wir einfach viel zu wenig Raum dafür haben, weil so viel immer um unsere Aufmerksamkeiten konkurriert. Und das ist, glaube ich, so ein Spaziergang, wo man ja auch zwangsläufig mal nicht aufs Handy gucken oder nicht immer aufs Handy gucken kann, weil man sonst gegen Laternenpfosten läuft zum Beispiel. Ja, doch irgendwie ein ganz guter Weg ist, um sich dafür da zumindest so ein bisschen frei zu schaufeln, frei zu schwimmen von dieser Aufmerksamkeitsökonomie.
Hast du nicht ein bisschen das Gefühl, auch gerade nach der Buchmesse, wo wir die letzte Folge miteinander gemacht haben mit 54 Books, dass wir jetzt in so ein Niveau nachdenkliche Sprüche mit Bilder abgleiten und insgesamt so eine Leute werden, die auf einmal sagen, ja, ach, abends nicht mehr so viel Serien schauen, wenn ihr nochmal nachhören möchtet. Das ist die spektakuläre Folge von der Buchmesse gewesen, wo wir unter anderem überraschenderweise auch dahin gerieten durch die Einlassung eines Gesprächsteilnehmers, wie man sich was so die Zukunft, die glamouröse Zukunft der Literatur sein könnte. Und auf einmal waren wir plötzlich auch an so einer Stelle, dass man sich vielleicht mal ein bisschen achtsamer mit seinen elektronischen Geräten verhält und sich ein bisschen rauszieht und so. Und ich finde das heimlich für mich alleine auch richtig, aber offiziell möchte ich weiterhin nicht darüber sprechen, weil es immer gleich so klingt, so wie, was ist denn jetzt los? Also, guck doch aufs Handy oder guck doch nicht aufs Handy. Oder du bist ja nicht irgendwie 4, da müsste man es eventuell regulieren. Aber
aber ich glaube, das kann man ja auch so ein bisschen anders framen als dieses so ein bisschen nostalgische, ich lehne mich jetzt mal in meinen Ohrensessel zurück und schlage ein Buch auf.
Das
oder,
hatten wir dann, den Ohrensessel, ne?
Ich hole den Spazierstock aus dem Schrank und ziehe den Gehrock an, um sonntags mit der Familie zu flanieren, sondern das kann man ja auch, so wie das zum Beispiel die Autorin Jenny O'Dell macht, die gleich zwei Bücher so zu dem Thema, so sich Zeit nehmen fürs Nichtstun, geschrieben hat, die das einfach auch so ein bisschen als quasi Verweigerung dem Kapitalismus gegenüber framed. Und das finde ich ja dann tatsächlich irgendwie so einen schönen Ansatz. Und da kann man ja sagen, spazieren gehen ist auch sowas wie eine widerständische Praxis.
Ja.
Und dann wird es schon wieder cool.
Ja, genau. Wenn es halt, weiß nicht, für Spaziergeh-Expertinnen und Experten wird das natürlich alles keine Neuigkeit sein, aber wenn man sich damit beschäftigt, mit der Kulturtechnik des Spazierengehens, dann stößt man ja trotzdem immer noch auf interessante Einlassungen. Also diese Fortentwicklung von dem sogenannten Lustwandeln und sich zeigen und der Genderfrage beim Spazierengehen, wer darf denn eigentlich alleine gehen? Das ist ja noch 19. Jahrhundert. Realität gewesen, dass es überhaupt nicht in Ordnung gewesen wäre, wäre ich jetzt ohne dich hier rumspaziert. Aber mit dir hätte ich auch nicht spazieren können, weil du bist ja auch nicht mein Ehemann.
Das ist korrekt.
Das hätte gleich für Gerede im Fall Schöneberg geführt.
Das ist ja total interessant, weil wir jetzt natürlich hier in Deutschland spazieren gehen, aber es schon auch Länder gibt, in denen das immer noch gang und gäbe ist. Also ich musste da irgendwie jetzt gerade spontan daran zurückdenken, als ich vor ein paar Jahren in Georgien unterwegs war im Urlaub und mir so aufgefallen ist, dass ab einer bestimmten Tageszeit einfach keine Frauen mehr im öffentlichen Raum zu sehen sind. Und auch da kann man, glaube ich, sagen, dass dann so ein einfach so ein zielloses Spazierengehen als Frau ja auch so eine Art Aneignung des öffentlichen Raumes dann sozusagen
ist.
Absolut. So, wo es auch ein schönes Buch drüber gibt, übrigens von Lauren Elkin, die Flaneuse erfunden hat sozusagen, also die weibliche Flaneurin als Gegenstück zum männlichen Flaneur, der so durch die Stadt spaziert und sich alles anguckt und beobachtet und irgendwie so intellektuell aufwertet und dass die Flaneuse das jetzt auch kann und macht und tut. Das war so ihre Hypothese und das fand ich irgendwie sehr spannend, weil sie da auch sehr viele Belege aus der Literatur irgendwie rangezogen hat, irgendwie Virginia Woolf zum Beispiel, die immer spazieren gegangen ist und sich sozusagen da das Drama für ihre Bücher abgeguckt hat bei ihren Beobachtungen. Fand ich irgendwie sehr interessant.
Unsere Kollegin Jule Hoffmann vom Deutschlandfunk Kultur, die hat ja mal so ein vierwöchiges Experiment gemacht. Das war jetzt nicht so politisch aufgeladen wie das, was dann, dass du natürlich richtigerweise erinnerst, dass dieses Flanieren ja auch eben nochmal eine gesellschaftliche andere Bedeutung hat, wenn man überlegt, wer kann das eigentlich? Und das ist ja auch der Rückgriff auf ganz vergangene Zeiten. Also dass natürlich klar war, dass Parkanlagen gemacht wurden, dass der Adel sich zeigt und überhaupt die Möglichkeit hat. Und sie hat das aber nochmal so aufgegriffen, dass sie versucht hat, in einer Stadt wie Berlin 4 Wochen lang einfach nur noch zu laufen, also zu spazieren und keinen Weg mehr zu machen mit öffentlich-rechtlichen, jetzt haben wir schon den öffentlichen Nahverkehr übernommen, mit dem öffentlichen Nahverkehr oder mit dem Fahrrad oder dem Auto. Es ist ja wirklich, es verändert sofort alles, also es verändert deinen gesamten Sozialbereich, deine Verabredung, deine Möglichkeiten. Man schläft plötzlich bei Leuten, weil man nicht mehr nach Hause kann, weil man nicht mehr zwei Stunden zurücklaufen kann. Und wenn man es als Kapitalismuskritik annimmt, dann ist es ja das eine. Und das andere ist aber natürlich, dass man überhaupt in irgendeinen, jetzt ein bisschen esoterischen, irgendeinen Kontakt zu seiner Umwelt tritt. Weil natürlich kennt unsere Kollegin jetzt die Stadt sehr gut.
Ja.
Weil sie erlaufen hat.
Das ist ja, ich habe vor ein paar Jahren mal für ein paar Monate ein Praktikum gemacht in Frankfurt am Main. Und habe das da ganz ähnlich gemacht. Da bin ich auch immer bewusst nicht mit den Öffis gefahren und ein Fahrrad hatte ich da nicht. Und bin dann immer überall hingelaufen, was in so einer Stadt wie Frankfurt, die jetzt auch eher so von der Fläche her eher so mittelgroß ist, würde ich sagen, total gut funktioniert. Und da habe ich auch dann nach diesen drei Monaten das Gefühl gehabt, dass ich diese Stadt einfach richtig gut kennengelernt habe. Und ich glaube, das ist auch sowas, also ich glaube, das ist auch so ein bisschen so, woher die Faszination für diese dieses Flanieren und diese Flaneursfigur irgendwie kommt, ist so dieses, dass man einfach sehr großflächig sozusagen auch so eine Stadt dann irgendwie erkundet und wirklich wie so eine Art Vibe, fällt kein besseres Wort dafür ein, dann auch so wahrnehmen kann und spüren kann, den man sonst eher nicht oder nur so punktuell so in der einen U-Bahn-Station und dann in der anderen U-Bahn-Station halt irgendwie wahrnimmt. Und das finde ich irgendwie ganz, ganz spannend daran.
Was ich gerade spannend finde, ist, dass wir jetzt an diesem sehr großen Spielplatz vorbeilaufen, der sich in der Nähe von unserem Radio befindet und der gerade umgebaut wird. Und wenn wir nicht hier lang gelaufen, hätte ich nie gesehen, dass sich hier wie so eine Fata Morgana erhebt, nämlich ein riesiges Spielplatzschloss. Das ist doch echt, das ist wirklich ganz groß, wie so eine Kunstinstallation mit mehreren Rutschen und richtig hoch. Toll.
Es sieht aus wie so ein kleiner Freizeitpark.
Ja, genau.
Wahrscheinlich kommt noch eine Achterbahn zwischen die einzelnen Attraktionen.
Toll. Da würde ich auch gerne mal, nee, würde ich nicht. Eigentlich hasse ich das, wenn dann Erwachsene sagen, ach, da würde ich auch gerne noch mal klein sein. Ich möchte übrigens nicht gerne noch mal klein
Kannst
sein.
Kannst du auch als Erwachsener da drauf gehen?
Ja, das stimmt, aber dann bleibt man schnell stecken. Du, ich habe übrigens auch ein bisschen Brotzeit mitgebracht.
Ja.
Das braucht man auch beim Spazieren. Wir können uns mal, wollen wir uns da drüben auf eine Bank setzen und gucken, was passiert, wenn wir sitzen.
Ja.
Man kann ja auch irgendwo schön sitzen.
Siehst du eine Bank?
Ja, da, oder?
Ja.
Da oben?
Ah.
Da oben.
Da oben.
Also oben ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben.
Was da steht eine grün gestrichene Parkbank unter einem Baum.
Wie es sich gehört und ihr euch alle vorstellen könnt. Was hätten wir denn noch diese Woche im Kulturpodcast eigentlich erzählen können?
Naja, was man hätte machen können, wäre natürlich über die Cannabis-Legalisierung sprechen können.
Oh, stimmt,
können.
Die man jetzt so, in diesem Moment auch riecht. Oder? Habe ich das gerade gerochen? Hier, willst du ein Stück Croissant?
Ja, sehr gerne.
Guck mal, ich habe eins für dich gekauft.
Dankeschön.
Das für mich ist leider noch halb. Das habe ich schon auf dem Weg.
Vorgegessen.
Habe ich vorgegessen, genau.
Danke sehr.
Sehr gerne. Das stimmt, die Cannabis-Legalisierung.
Also es gibt ja den 20. April, 420, wo sich in Kalifornien, in San Francisco, immer irgendwie alle möglichen Leute in einem Park treffen und da so eine Art Smoke-In veranstalten sozusagen und einfach irgendwie auf der Wiese kiffen. Und ich bin sehr gespannt, wie der 20. April dann in Deutschland ablaufen wird dieses Jahr. Also ob es da wirklich dann auch so riesige Versammlungen in Parks gibt, wo die Leute dann kiffen und den Bubatz feiern.
Oh Mann, ey, man darf das Wort nicht sagen.
Ich finde es auch ganz schrecklich.
Ich weiß auch überhaupt nicht, wo das herkommt. Aber das haben wir auch tatsächlich überlegt. Wir haben auch, da könnt ihr mal nochmal nachschauen. Wir haben bestimmt 2-3 Folgen im Laufe der letzten Jahre gemacht zum Thema Rausch. Und ich mag das Thema Rausch sehr gerne. Aber ich finde, wir haben es noch nie richtig ganz getroffen, was damit wann wie gemeint ist. Wir haben das natürlich besprochen, als der Film Der Rausch mit Mads Mikkelsen rauskam zum Beispiel. Und haben aber immer uns so, wir wollten immer, glaube ich, so groß über das Thema Rausch und Gesellschaft sprechen. Und es ist irgendwie groß und gleichzeitig natürlich auch total klein, weil die Erkenntnis ja klar ist, dass Menschen sich oder viele Menschen sich gerne berauschen und dann entweder damit klarkommen oder eben auch nicht. mal so richtig die präziseste und beste Rauschfolge haben wir noch nicht gemacht. Vielleicht können wir das nochmal machen. Aber rund um diese Cannabis-Legalisierung hatte ich persönlich auch überhaupt keine richtige Lust darauf, weil die so durchdiskutiert ist und auch nicht so richtig zu was führt. Was ich nur interessant fand an all den Einlassungen von Menschen, die so Vox Pops, also straßenumfragemäßig so befragt wurden, dass sie natürlich dann immer so, oder dass ich gehört habe, wie dann Leute sagen, naja, aber das ist für mich gut, weil ich mag zum Beispiel keinen Alkohol, als würde sozusagen das, es wurde sozusagen nochmal ganz viel offensichtlicher damit auch umgegangen, neben den medizinischen Aspekten, dass man ganz offen natürlich jetzt nochmal darüber spricht, dass es einen Anspruch zu geben scheint, dass man sich berauscht, und das machen Leute, weiß ich schon, weil sie trinken Alkohol, aber es wurde so mehr unumwunden nochmal über diesen Fakt gesprochen, so
ja,
ganz ungeniert.
Dass es einfach so ein bisschen sichtbarer wird auch ja, in der Gesellschaft, so dass Leute sich auch auf andere Wege berauschen, als sich
genau,
zu betrinken. Ja, also ich finde es interessant, dass es tatsächlich irgendwie sichtbarer wird, mhm, und dass Leute diese Freiheit jetzt auch ausnutzen. Aber gleichzeitig, ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. Also ich freue mich ja, natürlich irgendwie, weil es was ist, was ja auch irgendwie sehr stark stigmatisiert war immer und sehr stark auch kriminalisiert wurde. Und am Ende ja offensichtlich nicht schlimm genug ist, um ein Verbot aufrechtzuerhalten. Aber ich weiß nicht, ob uns das als Gesellschaft jetzt so viel weiterbringt.
Ich weiß es auch nicht.
Cannabis legal ist. Aber da fällt mir noch ein schöner ja, Gedanke zum Thema Spazierengehen ein.
Ja, sag mal.
Oder zum Thema Flanieren, weil ich nämlich auch da mal so drüber nachgedacht habe, dass ich das total interessant finde, dass man ja eigentlich spazieren gehen ja was total Zielloses. Und dass es mit Instagram irgendwie so ein, mit dem Aufkommen von Instagram irgendwie so eine Zunahme an Popularität für so Street Photography mhm, gegeben hat. Also dass so Leute wie Vivian Maier zum Beispiel, die dann irgendwie einfach Passanten auf der Straße fotografiert haben oder was ihnen halt beim Spazierengehen so vor die Linse gekommen mhm, ist. Und dass eigentlich auch da wieder so das Spazierengehen sozusagen benutzt wird, um irgendwas draus zu machen.
Stimmt.
Und ich bin ja selber Hobbyfotograf und ich finde es ja auch immer ganz schön, dann irgendwie mit der Kamera loszuziehen und einfach so ziellos spazieren zu gehen und dann so zu gucken, so, ah ja, das sieht schön aus. Und man nimmt dann auch nochmal seine Umgebung irgendwie anders wahr, als wenn man nur spazieren geht. Aber trotzdem frage ich mich, ob es dann noch so quasi richtiges, zielloses Spazierengehen ist oder halt, ja, wieder was anderes. Also ob da die kapitalistische Verweigerung, die ich vorhin so schön ausgerufen habe, noch funktioniert.
Ich bin so eine, mein ganzes Social-Media-Leben ist so sehr passiv und ich hab zum Beispiel, mich würde das stressen, Situationen mitnehmen zu wollen als Foto, als Impression, als Eindruck. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, ich habe überhaupt nicht davon profitiert, dass es die Möglichkeiten gibt und habe ganz wenig. Also die Erinnerungen sind einfach, glaube ich, zum größten Teil weiter für schöne Situationen oder Momente in meinem Kopf, die ich dann im Nachhinein versuchen muss, Leuten, die es nicht gesehen haben, zu beschreiben. Weil es egal ist, es ist nur in mir oder in ja, der Person, mit der ich unterwegs bin. Und ich muss es nicht nochmal zeigen.
Ja.
Oder durch die Linse betrachten.
Ich glaube, es ist natürlich auch nochmal was anderes, ob man jetzt mit einer richtigen Kamera loszieht oder ja, irgendwie mit dem Handy Sachen fotografiert.
Ja.
Aber ich versuche das, also wenn ich nur spazieren gehe, in Anführungszeichen, dann versuche ich das auch immer irgendwie halt eher die Sachen so wahrzunehmen, dass ich sie dann irgendwie beschreiben kann und nacherzählen kann, mm, und nicht irgendwie einfach ein Foto davon zu machen.
Zum Beispiel, ich bin jetzt gerade komplett zugebröselt mit, den,
ich
mit diesem
auch,
Croissant. Das wird nie
Danke,
jemand
Christine,
sehen. Genau, das wird nie jemand sehen können. Noch gar kein Gast, oder? Kein Gast, das ist ganz ungewöhnlich. 5 Jahre lakonisch elegant, immer mit Gast. Jetzt haben wir nur 2 Croissants.
Ja.
Fehlt dir jemand? Wir können ja jemanden ansprechen. Eine peinliche, Stefan Raab-artige.
Oh, Stefan, ab
ja,
Stefan Raab.
Ja, ich wollte eigentlich nicht drüber sprechen, aber jetzt sag doch.
Ja, mich würde echt mal interessieren, was deine Meinung dazu ist. Weil so als Stefan Raab den Höhepunkt seiner Popularität erreicht hat, war ich Teenager.
Mhm.
Und auf diesen ganzen Nullerjahre-Humor blicke ich mittlerweile echt sehr, sehr kritisch zurück.
Ja.
Und jetzt, als über Ostern auf Instagram dieses erste Video veröffentlicht wurde, wo Elton irgendwie, keine Ahnung, durch die kanadische Wildnis rudert und Stefan Raab dann an so einem Flussufer findet, der gerade irgendwie einen Fisch gefangen hat und fürs Grillen vorbereitet, dachte ich so, oh, was kommt jetzt? Und dann war so, Stefan Raab meinte dann so, ja, wenn ich 9 Millionen Follower habe, dann kehre ich zurück. Und ich dachte so, was macht er jetzt? Launcht er seine eigene Kryptowährung ein Jahr zu spät? Was kommt jetzt?
Ja.
Kommt er wirklich zurück ins Fernsehen? Ich meine, TV Total ist ja schon zurückgekommen mit Sebastian Puffpaff.
Mhm.
Aber hat ja auch nie so diese Gesprächswertigkeit wieder zurückbekommen, wie zu seinen Hochzeiten die Sendung, zu ihren Hochzeiten die Sendung. Deswegen, ja, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Wie blickst du darauf?
Also ich habe gar kein euphorisches Interesse daran, dass Stefan Raab zurückkommt in der Form, in der er gegangen ist. Aber einfach, weil ich bin eben noch mal älter gewesen als du in der Zeit, in der das alles irgendwie der Fernsehhit war. Und ich war damals schon, also wenn ich was Einfaches sagen will, dann ist mir Stefan Raab nicht wahnsinnig sympathisch und dieser Humor eben auch nicht. Ich hing nicht in dieser Stefan Raab-Fan-Bubble rum.
Ich fand ihn damals richtig lustig.
Wirklich?
Ja.
Hast du nicht gesagt, du guckst kritisch drauf? Ach,
inzwischen. Heute gucke ich kritisch drauf, aber damals fand ich das richtig lustig.
Ja, ich nicht. Man müsste noch mal mehr so auf diese Fernsehlandschaft schauen, was das für eine Eruption ist, wenn Raab plötzlich wieder auftaucht. Aber der war ja, glaube ich, die ganze Zeit auch im Hintergrund irgendwie tätig. Der war ja, glaube ich, nie ganz weg. Und wenn er als Fernsehgesicht wieder zurückkommt, dann muss ich nicht mehr in diese Zeit. Und vielleicht produziert der ganz neue, tolle Fernsehereignisse. Aber das, was jetzt sozusagen von dieser Ankündigung zu sehen war oder wie das so von der Anmutung, finde ich, kommt halt das Alte wieder zurück. Und diese breit grinsende Grinsigkeit, auf die ich eigentlich vergangen finde.
Ja. Ja, ich glaube, das ist schon so eine, also ich kann mir vorstellen, dass es auch in gewisser Weise, also wenn er jetzt wirklich zurückkommt, wir wissen ja bis jetzt nur, dass er irgendwann im September nochmal gegen Regina Halmich boxen will, gegen die er schon zweimal geboxt hat,
ja,
im Fernsehen. Aber so, wenn das jetzt wirklich ein großes TV-Comeback wird, was da vorbereitet wird, dann glaube ich, ist es auch ein großes Signal, dass das Fernsehen oder dass die Fernsehlandschaft einfach irgendwie sehr, sehr ratlos ist,
ja,
wie sie, also was für Shows da irgendwie produziert werden sollen und wie Fernsehen noch innovativ sein kann. Also so ein bisschen wie das, was, glaube ich, mit den Videopodcasts so im Podcast oder mit Video im Podcast-Bereich versucht wird, jetzt irgendwie auch ja so ein Ausdruck so einer Ratlosigkeit ist, wie man irgendwie das Format weiterentwickeln kann.
Aber deswegen muss ich mich auch eigentlich ein bisschen zurückhalten mit meiner exakten Meinung, weil ich eben diese Fernsehlandschaft so wenig kenne, aber diese ganzen Klaas Häufer Umlauf und Joko Winterscheid-Shows und der ganze ProSieben-Aufriss, da gibt es ja schon innovative Konzepte, das ist ja was nachgewachsen. Und dass aber das Fernsehen an sich nicht mehr so funktioniert wie damals, als Stefan Raab groß wurde, sondern einer anderen Dynamik unterliegt, das ist ja die andere Wahrheit. Deswegen, ich kann mir gar nicht so richtig vorstellen, wie der so genau da reinpasst und ob das nicht wirkt wie der Onkel kommt zurück und macht halt auf dem Onkel-Ohrensessel nochmal was. Aber das könnte wieder dazu passen, dass alle ja jetzt insgesamt ein bisschen rückwärtsgewandte Lebensweisen wieder annehmen.
Ja, weiß ich gar nicht, ob das, also weiß ich gar nicht, ob das so innovativ, so viel innovatives Zeug nachgewachsen ist, weil ich glaube, Joko und Klaas ist so das Einzige, was mir tatsächlich an innovativen, so großen Showformaten,
ja,
irgendwie einfällt. Und wenn man sich anguckt, also was es irgendwie früher gab, da hatten wir irgendwie, so blöd es auch war, Verstehen Sie Spaß in der ARD, es gab Wetten, dass im ZDF, es gab irgendwie dann bei RTL diese ganzen 80er, 90er Shows, die groß aufgezogen
diese
wurden.
Diese Hugo Egon Balder Produktion.
Diese, genau, und Sonja Zietlow, die immer diese besten Shows gemacht hat. Also man konnte wirklich den Samstagabend, eigentlich jeden Samstag mit einer großen Samstagabendshow verbringen.
Das stimmt. Und RTL Samstagnacht gab es auch noch.
Und dann halt irgendwie Freitag noch irgendwie so kleinere Shows und so. Und dieser Show-Glam und diese Ära der großen Shows ist halt irgendwie einfach vorbei, weil die Leute, glaube ich, ihre Samstagabende jetzt halt eher vor Netflix verbringen,
ja,
und irgendwelche Filme und Serien gucken. Und irgendwie ist, glaube ich, so, dass die Rückkehr von Stefan Raab und auch, was wir gesehen haben, die Rückkehr von Thomas Gottschalk zu Wetten, dass, der ja nochmal für eine Neuauflage zurückgekommen ist, schon auch so der verzweifelte Versuch, diesen Glanz nochmal wieder zu beleben. Mhm. Was aber, glaube ich, einfach eher wie so ein sterbender Dinosaurier wirkt, der sich fürs letzte Röcheln nochmal aufbäumt.
Ja, oder den Glanz nochmal zu erhalten oder halt einfach, weil Platz ist.
Ich glaube, der Wind, der gerade aufkommt, das sind die Geister der großen Showmaster, die mir den Hut vom Kopf wehen wollen.
Total. Mann, wir müssen auch zurückgehen, weil nämlich ehrlich gesagt ist es nicht nur der Wind, sondern ich würde auch sagen, dass es regnet.
Ja, ist die Spaziergehpause vorbei?
Ich glaube, ja.
Dann lass uns mal wieder zurück.
Und was machen wir jetzt diese Woche in Lakonisch Elegant?
Das, was wir jetzt gemacht haben, würde ich sagen.
Ich bin so zerbröselt in diesem ganzen Croissant. Ist es eigentlich gut, wenn Croissants so bröselig sind? Oder ist das dann ein schlechtes Zeichen? Müssen die nicht ein bisschen mehr glitschig sein?
Nee, wenn sie glitschig sind, dann sind sie nicht durch.
Stimmt, das ist aber eigentlich auch lecker. So, jetzt sitzen wir wieder am richtigen Mikro. Meinst du, dass wir vielleicht auch jetzt besser klingen und die Leute eigentlich auch deswegen keine Lust haben auf Spaziergeh-Podcast? Wir sind ja übrigens nicht die Ersten, die diese Idee hatten. Es gibt ja ganze Konzepte, die nur auf dem Spaziergang, dem gemeinsamen beruhen.
Ja. Was war die Frage?
Der Sound ist jetzt besser.
Ich glaube schon, ja. Ja. Auf jeden Fall habe ich nicht mehr den Wind in den Ohren. Und ich muss tatsächlich auch sagen, hier ist es ein bisschen wärmer als draußen.
Das war echt
trotz
kalt.
Anfang April.
Ja. Gut, Kais, was aber wir jetzt machen, haben wir jetzt festgestellt, das war das, was wir gemacht haben. Und das war der Podcast für diese Woche, oder?
Genau. Ich bin Kais Harabi.
Ich bin Christine Watti.
Schön, dass ihr dabei wart.
Geht doch mal spazieren. Gerne mit uns im Ohr. Und ja, meldet euch bei uns. Bis dann.
Bis dann.
Tschüssi.
Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.